Real Talk, Streaming bringt uns um. Die dreckigen Details und die wirkliche, wahre Wahrheit gibt es nach der Werbung.
Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
Ja, hallo Daniel.
Hallo Falk.
Zugegebenermaßen, du sagst ja immer, Drama Baby, gib uns, wir brauchen harte Themen und harte Thesen. Und in Wahrheit ist das, glaube ich, die härteste These und das schwierigste Thema für Hörspielmacher dieser Tage, würde ich sagen.
Stimmt.
Gerade wenn man sich im Independent-Bereich rumtut, da ist das Thema Streaming und da nennen wir jetzt mal als großes Beispiel Spotify, ist nicht das einzige, die einzige Plattform, aber sicherlich mit die größte. Das kann man ja, glaube ich, Fug und Recht sagen. Wir wollen ein bisschen über unsere Erfahrung sprechen, eben unter dem Deckmantel. Wir unterhalten uns ja auch immer wieder mit Kollegen. Das ist eigentlich immer, wenn es darum geht, ja, wie seht ihr das mit Streaming und so weiter, dass man immer sehr ähnliche Rückmeldungen kriegen. Vielleicht einzige Ausnahme sind dann so die Großen oder die ganz Großen. So ein Europa braucht sich da, glaube ich, weniger Sorgen machen und wahrscheinlich ein Maritim auch nicht, weil die einfach die Menge haben. Da geht es dann wirklich über die Menge und weniger über die Masse. Müsste man auch mal wahrscheinlich mal ausrechnen, wie viel Hörspiele müsste man denn in Spotify haben, damit sich der Spaß denn lohnt.
Da bist du ja schon mal direkt im Thema, weil darum geht's ja. Was verdient man denn überhaupt? Ne, das können wir jetzt natürlich so schwer sagen, weil also du bist bei den Streaming-Diensten gemeldet, ich auch. Ich habe einen bezahlten Account. Das heißt also, ich verdiene damit auch Geld, weil ich da Geld investiere. Und ich möchte da auch Geld wieder rauskriegen.
Ja.
Und die Frage ist ja dann, wie viel ist denn das überhaupt? Und gerade wir sind ja beide so Indie-Hörspielmacher. Ne? Und da ist es ja ganz wichtig, ist das überhaupt eine Option, wenn man sagt, man muss das als Geldquelle nutzen. Darum soll es ja in diesem Podcast, in dieser Ohrenbrecher-Podcast-Folge ja mal gehen. Und ich habe da auf jeden Fall ein paar Erfahrungen für euch und auch ein paar Erklärungen, warum ich bei Spotify bin.
Genau, und auch ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, beziehungsweise bei mir ist es ein bisschen komplexer, weil ich in der Tat, ich bin mit Sachen bei Spotify, aber A, über einen Partner, die das übernommen haben, und B, als Podcast. Und das ist eine völlig andere Nummer. Da kriegt man nämlich gar nichts. Da kriegt man nicht mal einen warmen Händedruck von Spotify.
Ja, wir können aber jetzt vielleicht erstmal zu Beginn so ein bisschen aufklären, was konkret machen wir denn?
Ja.
Also man muss ja wirklich trennen. Wir sind zwar auch mit dem Ohrenbrecher-Podcast bei Spotify, allerdings ist das so eine Art Free-Account. Das heißt, wir können die Sachen zwar hochladen bei Spotify, wir bekommen aber keine Monetarisierung. Das heißt, wir machen das nur just for fun, ist alles kostenlos. Ob Spotify damit Geld verdient, bezweifle ich, aber wir tun es halt auch nicht.
Es ist halt Reichweite, die man hat, weil inzwischen halt sehr viele Leute ihre Podcasts über Spotify hören. Es gibt ja auch sehr viele und auch gute Original-Podcasts auf Spotify. Ich finde dieses Wort immer so furchtbar. Original. Breche ich mir immer die Zunge ab.
Darfst auch original sagen.
Ja, das muss man immer Englisch aussprechen, sonst ist man nicht cool. Hast du kein Marketing-Slang
sonst
gelernt.
Auch
die coolen Kids sprechen Denglisch.
Genau. Vermeintlich, ja.
Genau. Ja. Also dementsprechend, genau, für Podcast, da geht es ja wirklich mehr um Reichweite und das ist mehr so ein Komfortding für euch da draußen, weil wir euch eben abholen wollen, egal wo ihr seid, ob ihr bei podcast.de seid, ob ihr bei Spotify seid, ob ihr bei iTunes seid oder ihr holt euch einfach die RSS-Feed direkt von Ohrenbrecher der Webseite, der Originalen. Und genau, Ohrenbrecher, was haben wir .com, ne?
Bruder, ohrenbrecher.de.
De, ach, siehste, voll krass, Alter. Weiß nicht mal mehr meine Domain. Da bin ich jetzt eine Woche lang hier nicht mit dir im Studio und schon weiß ich gar nichts mehr. Aber
echt Wahnsinn.
Was ich weiß ist, wir haben natürlich auch Hörspiele bzw. Produktionen bei Spotify. Und in meinem Fall, das hatte ich ja gesagt, über Partner, das ist die Hörbuchmanufaktur Berlin, könnt ihr euch von mir eine inszenierte Lesung anhören, nämlich Biogenesis Zero. Und da kriege ich natürlich auch Abrechnung. Und es war ja früher, gab es diesen Slogan bei Sat1, Powered by Emotion, das bin ich schon lange nicht mehr.
Aber um euch jetzt nochmal abzuholen, es ist so, ich habe mir damals, damals ist gut, letztes Jahr, glaube ich, irgendwann habe ich mir
mal einen Account angelegt. Du hast es hier im Podcast, hast du ganz stolz deinen Erfahrungsbericht abgegeben.
Genau, genau. Das heißt, ich bin ja schon länger bei bei Spotify und Co. und ich habe das richtig gemacht über einen Distributor. Ich habe mir jemanden rausgesucht, der das Ganze für mich an die Shops sendet und das Ganze muss bezahlt werden. Und das ist auch ein verifizierter Account. Das heißt, damit, der ist monetarisiert. Und ich möchte direkt zu Beginn mit einer Anekdote anfangen, die jetzt schon, ich sag mal, ein paar Wochen zurückliegt. Aber das war jetzt nicht das erste Mal, sondern das kam schon häufiger. Als es bekannt war, dass ich Sachen bei Spotify hochlade, und ich habe ja auch bei YouTube so ein paar Videos dazu gemacht, Workshop-Videos und so Update-Videos, da kam immer die Frage auf, warum machst du das? Du hast doch gesagt, du bist nicht kommerziell, aber jetzt bist du ja kommerziell. So, und damit wir das ein für alle Mal geklärt haben, ich habe da ein bisschen Probleme mit dieser Begrifflichkeit. Ich habe gesagt, ja, der ist monetarisiert und streng genommen ist es kommerziell. Aber, und das sind jetzt die harten Facts, mit denen ich jetzt direkt mal loslege. Ich zahle für diesen Account, für diesen Distributor, zahle ich alleine nur für die Anmeldung 50 Euro im Jahr. Das ist die Grundanmeldung, das ist auch das Pro-Paket. Das setzt mich voraus oder das beinhaltet, dass ich weitere Artists quasi vereinen kann und unter diesem Account auch weiterhin in die Shops überführen kann. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel sagen, mein Ohrenkino ist ein Artist. Ich kann dazu sagen, Morturum Kibus ist auch ein Artist. Und ich kann auch sagen, Creepy Tales ist auch ein einzelner Artist. Und für diese zahle ich dann aber extra nochmal Geld. Heißt also, ich zahle mindestens im Jahr 50 Euro allein nur für die Bereitstellung und dann nochmal 15 Euro für jeden Artist, darf dann aber so viel hochladen, wie ich will. Das bedeutet, ich muss mindestens 65 Euro im Jahr verdienen, um überhaupt auf Null zu kommen. Und damit es spannend bleibt, zeige ich euch oder erzähle ich euch meine Einnahmen danach. Jetzt darf erstmal der Falk erstmal erzählen, was er denn so für Erfahrung hat mit den ganzen Streaming-Diensten.
Also in der Tat, ich habe auch, und das ist bei mir allerdings schon ein bisschen länger her, natürlich auch über einen Distributor die Sachen eingestellt. Lustigerweise haben wir da beide den gleichen, wobei ich eben das eben vor einer ganzen Weile gemacht habe. Da waren es, glaube ich, noch $75 pro Album, die man da veranschlagt hat. Damals war es so, dass ich auch das, und zwar nicht nur in die Streaming-Plattform darüber gepackt habe, sondern auch in die digitalen Download-Shops. Und damals war das so ein Pi mal Auge Null-Geschäft. Das heißt, ich habe genauso viel rausgeholt durch die drei Hörspiele, die ich da eingestellt hatte, wie mich das Ganze dann für die Verlängerung im Folgejahr gekostet hat. Wie sieht's bei dir aus?
Da muss ich leider sagen, so gar nicht. Das funktioniert so gar nicht. Ich habe das ja auch wirklich nicht gemacht, damit ich Geld verdiene. Das habe ich jetzt klargestellt. Ich wollte das austesten, ich wollte ausprobieren. Ich wollte auch mal wissen, was ist das überhaupt ein Gefühl, die Sachen da hochzuladen? Und wie ist überhaupt die Möglichkeit, Geld zu verdienen? Mhm. Und ich hau jetzt einfach mal ein paar Preise raus. Ich habe euch ja schon gesagt, was ich dafür bezahle. Es gibt natürlich so viele Distributoren, dass es auch kostenlose gibt. Ich habe darüber auch mal ein YouTube-Video gemacht. Könnt ihr gerne auf meinen Kanal gehen, einfach bei YouTube @meinohrenkino suchen. Da kriegt ihr alles Mögliche. Da habe ich auch ein Video zu den Distributoren gemacht und
wir
so eine kleine Anleitung.
Verlinken, genau.
Ja, wir verlinken das
hier. Wir verlinken das einfach.
Ja, genau. Recht dreist. Und mittlerweile habe ich ja ein paar Sachen mehr hochgeladen. Also ihr könnt Morturum Kibus hören, ihr könnt ein paar Soundtracks hören, ihr könnt auch die Creepy Tales hören. Und das habe ich jetzt alles hier mal vereint unter einem Account. So, und ich sag mal, wie der aktuelle Stand ist. Und zwar ist das Geld, was mir noch zur Verfügung steht, weil von dem anderen Geld habe ich zum Beispiel einen Teil des Accounts bezahlt. Das heißt also, ich habe das Geld, was ich verdient habe, habe ich einfach wieder in die Bezahlung, also für dieses Abo-Modell genutzt. So, aber aktuell habe ich eingenommen für den Zeitraum für Dezember bis März 2024, also Dezember 23 bis März 24. Da habe ich generiert ungefähr 1500 Plays und insgesamt habe ich damit verdient 8,55 Euro.
Und damit bist du reich, hast dich abgesetzt auf die Bahamas und deswegen sieht man bei dir im Hintergrund Palmen.
Deswegen, es ist unheimlich schwer zu sagen, ab wie viel Klicks verdient man denn Geld. Es gab ja immer diese Rechnung, ja, du musst 1000 Klicks generieren, damit du irgendwie 2 Cent oder so verdient hast. So. Und da gibt es verschiedene Rechnungen, aber das kann man so gar nicht sagen, weil mittlerweile bin ich bei über 100 Shops registriert, das geht automatisch und das hat sich auch ein bisschen verändert. Letztes Jahr war es zum Beispiel noch ganz klar Spotify, damit habe ich fast 80% von den 4 Euro, die ich da verdient habe, gemacht. Mittlerweile ist es eher so, wenn ich auf die Shops gehe, so, und da ist in diesem genannten, also ich sag mal die Quartalszahlen, davon rede ich jetzt die ganze Zeit, da ist zum Beispiel Apple iTunes Spitzenreiter. Und ich habe bei Apple iTunes mit knapp 800 Streams 5,30 Euro verdient. Und Spotify liegt dahinter, lustigerweise mit 500 Streams 1,78 Euro. Also die Zahlen passen auch halt nicht zusammen. Also ne, wenn man 800 Streams hat, bei Apple bin ich bei 5,30 Euro und nur, ich sag mal, ein Drittel weniger, bin ich noch nicht mal bei 2 Euro, also weit über die Hälfte weniger. Heißt also, man kann gar nicht sagen, wenn einer sagt, ja, ich mache pro 1000 Klicks so und so viel Cent, dann gilt das nur für ihn. Ja. Also das ist meine Erfahrung.
Ja. Es ist grundsätzlich ein bisschen schwierig. Das ist ja auch schon bei YouTube so gewesen, dass es nicht klar eine Rechnung gibt, so und so viel Klicks sind so und so viel Geld. Da gibt es zwar so Annäherungen oder gab es früher Annäherungen, aber das hat sich ja alles grundlegend geändert. Und auch wenn man das Gefühl hat, dass auf YouTube jetzt zum Beispiel gefühlte 20 Spots, es sind glaube ich 2 oder 3 gerne mal am Stück jetzt inzwischen, wenn mal Werbung ist. Aber dadurch haben sich die Einnahmen nicht verdreifacht. Schön wäre es, vielleicht bei Google. Ich vermute aber insgesamt nicht, weil es einfach eben Angebot und Nachfrage ja auch bei der Werbung gilt. Und je mehr Nachfrage ist und so weiter. Ganz, ganz komplexes Thema. Ich kann in Geld ist das immer so ein bisschen schwierig, aber ich kann zumindest sagen, dass ich pro Monat auf YouTube mit allen bisherigen Hörspielproduktionen in der Tat, also wenn man sich hier unsere kleine Podcast-Sendung anhört oder anschaut auf YouTube, dann zählt das damit rein, ist aber ein extrem kleiner Teil davon. Dann habe ich pro Monat ungefähr 4.500 bis in guten Monaten 5.000 Views von Videos innerhalb eines Monats. Und das sind vor allem sehr alte Videos bei mir, die schon sehr lange auf dem Kanal sind und deswegen sehr weit im YouTube-Ranking oben. Also das Fantasy-Hörspiel Narbenhaut ist sehr, sehr lange top gewesen. Das ist jetzt ich muss mal gucken, wo das jetzt gerade steht, ob das wieder oder ob das sich jetzt generell geändert hat. Ah, okay. Also das ist jetzt zum Beispiel nicht mehr die wichtigste. Jetzt ist das Hörbuch, was ich vorhin erwähnt habe, das Biogenesis Zero, ist in 3 Teilen auf YouTube und der erste Teil ist jetzt das meist abgerufene, zumindest in den letzten 48 Stunden, sehe ich es hier gerade auf Anhieb.
Ja, vermutlich, weil du das meiste Engagement gerade drauf hast, ne?
Weil ich da das meiste Engagement drauf habe. Und deswegen, also ich muss auch noch sagen, ich habe ein Riesenglück bei YouTube. Und ich weiß nicht, ob das bei Spotify ähnlich ist, aber es gibt sehr viele Hörer, die auch die Hörspiele sich immer und immer wieder anhören. Also die das, die Wiederholungstäter sind, die gerne sagen, ja, ich habe das vor irgendwie 5 Jahren entdeckt und höre das immer wieder gerne. Das ist dann zum Beispiel schön, aber und hilft natürlich auch. Aber ich kann euch versichern, reich bin ich durch Streaming auch auf YouTube nicht geworden, auch wenn es deutlich mehr ist, als was ich bei Spotify bekomme.
Die nächste Frage, die sich dann ergibt, ist ja, wenn du mit Spotify als kleines Label quasi gar kein Geld verdienen kannst. Ne? Ja. Also was bleibt ja noch übrig? Wir haben ja vorhin im Pre-Talk sozusagen drüber gesprochen. Ich meine, die CD-Verkäufe, die befinden sich im freien Fall. Es ist halt oldschool, es kostet auch viel in der Erstellung. Ja. Der CD-Preis ist ja auch immer weiter gestiegen. Jetzt willst du aber halt sagen, ich mache das digital. Also für mich persönlich, meine Erfahrung ist jetzt, dass du als kleines Label, dass Streaming einfach keine Alternative für dich ist, um halt Geld zu verdienen. Das andere Problem ist, du stellst es aber trotzdem zur Verfügung, weil es ja, dann macht das so, ne, und die Leute erwarten das. Aber es ist dieser Teufelskreis, du stellst etwas eigentlich kostenlos zur Verfügung. Ja, du musst ja nicht bei Spotify zwingend bezahlen, um zu hören. Und selbst wenn, ist es halt so wenig, die bezahlen das ja nicht für mich, sondern das wird aufgesplittet auf alle möglichen, auf alle Künstler.
Alles, was sie in dem Monat hören, ne?
Genau, aber und du hast immer das Problem, ja, jetzt steht es da kostenlos im Netz. Und warum sollte irgendeiner jetzt Geld dafür ausgeben? Heißt also, wenn du im Digitalbereich Geschäft bleiben willst, ne, und du sagst, ja, du hast dann den Download, dann müsste es aber exklusiv sein, damit es nirgendwo anders ist. Oder du sagst, nee, pass mal auf, ich baue darauf, dass das so ein Erfolg wird, dass ich so viele Klickzahlen habe oder so eine Reichweite habe, dass sich das rentiert.
Ja, und da hat man wieder das Problem, zwar ist digitale Verknappung natürlich ein Ding, das gibt's wirklich bei Artikeln. Auf der anderen Seite, dafür brauchst du eine gewisse Bekanntheit und eine Werbewirkung, weil du ja immer wieder neue Leute erreichen können musst. Und so gigantisch viele erreicht man damit gar nicht. So ein bisschen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier jetzt nicht die verbitterten alten Männer sind, die hier wettern wollen, sondern dass wir halt nur offen über Themen sprechen, weil es natürlich ein kritisches Ding ist, weil irgendwann wird es halt schwierig, dann ist es halt nur noch für die meisten Hörspielmacher ein Hobby und das ist eigentlich nicht die Richtung, in die es gehen sollte. Dann gibt es da nur noch die Großen.
Du hast ja auch keine anderen Möglichkeiten mehr.
Es ist.
Wenn du sagst, du hast ja die. Also, wie gesagt, ich kenne kaum noch Labels, die wirklich regelmäßig CDs machen, es sei denn, es sind die ganz Großen. Aber die klammern wir mal aus, weil diese großen Label wie Europa, Maritim, ich sag mal, das ist ein anderes Konzept, was die haben. Aber es geht ja um Leute. Beispielsweise der Thomas Birka ist ein kleineres Label, der gehört zwar auch irgendwie zu den Großen, aber der hat das vorher auch alles alleine gemacht. Der hat alles alleine gestemmt. Der musste die Kosten auftreiben, der hat CDs gepresst und ich glaube, er wird so lange CDs erstellen, bis es wirklich absolut nicht mehr geht, weil er absolut überzeugt ist. Er ist so, ja, also die CD, das ist so für ihn ein Hörspiel machen auf CD und die Leute kaufen das, die hören das. Das ist so das Ding. So. Also, und ich kaufe ja auch, wenn es geht, CDs.
Es ist auch so, von den Hörspielen, ich mache ja im Prinzip ein Hörspiel noch pro Jahr, wenn es hochkommt, auch wenn ich das gerne stückele in verschiedenen Sub-Episoden und was Richtung Podcast auch jetzt damit im letzten Jahr gemacht habe, wird es am Ende trotzdem ein Hörspiel und das wird es dann oder gibt es dann normalerweise auch auf CD. Aber wenn ich überlege, als ich damit angefangen habe, 2009 war das, da war die Auflage noch locker 1000 Stück, die du dann hast pressen lassen. Und inzwischen habe ich eine Auflage von 100 Stück. Immerhin ist das inzwischen möglich. Das war früher gar nicht möglich. Aber auf der anderen Seite, damals hat mich ein Hörspiel 1 Euro gekostet. Also in reine Produktionskosten inklusive des Umschlags und so weiter. Nicht die Aufnahme und so weiter, sondern wirklich nur die reine Produktionskosten der CD. Und Verpackung. Und heute sind das dann eher 3 Euro, die ich dafür hinlege. Und das muss man sich in der Tat sehr genau überlegen und die Auflage so klein wie möglich machen. Und zumindest solange es geht, will ich das auch gerne weitermachen. Ich muss allerdings auch sagen, jetzt die von der letzten Produktion habe ich nicht so viele verkauft, wie ich gerne verkauft hätte. Ich habe jetzt inzwischen auch mache immer wieder einen kleinen Shop direkt auf meiner Seite auf, weil es sich gar nicht lohnt, irgendwie zu Amazon und Co. zu gehen, weil die Marge, die ich kriege, auch nicht annähernd das rechtfertigt, dass ich da eine Reichweite oder Exposition habe. Von daher, es ist nicht einfach. Sagen wir es so, es ist nicht einfach. Es ist nicht unmöglich, aber es ist nicht einfach.
Naja, es ist ja nicht nur nicht einfach, sondern es ist ja auch extrem komplex, Ja. Gerade wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, jetzt hast du schon das Problem, du hast nicht diese gigantische Reichweite. Ja. Einfach, weil du nicht bekannt bist. Vielleicht sind jetzt auch die Hörspiele nicht so mega perfekt, weil du eben nicht die High-Class-Sprechercast hast, sondern du hast einfach Sprecher, die das gut machen. Und ich möchte mal behaupten, mit den Kollegen, Freunden, mit denen ich zusammenarbeite, habe ich immer das Gefühl, die machen das schon verdammt gut. Und ich bin immer wieder stolz darauf, dass die da mitmachen und ja, dieses ganze Projekt auch extrem aufwerten mit allem, was die da machen. Die machen das in ihrer Freizeit, die machen das ohne Honorar und es ist alles auf freundschaftlicher Basis. Macht auch Spaß. Mhm. Aber trotzdem, wenn du dann die nackten Zahlen siehst, bei YouTube geht es noch, dann sind es schon, bist du so im fünfstelligen Bereich, aber es reicht bei YouTube halt überhaupt nicht, um damit Geld zu verdienen.
Ja.
Andere Hürden. So, bei Spotify ist es leichter, Geld zu verdienen, aber es kommt halt nicht so viel dabei rum.
Ja.
Und jetzt haben wir ja noch gesehen, jetzt schrauben die auch noch, speziell bei Spotify, bei den anderen Shops, weiß ich es nicht, die sind aber auch egal. Es gibt also weltweit eigentlich nur, glaube ich, 3 Shops, die relevant sind, alle anderen werden, glaube ich, gar nicht genannt. Egal. Jetzt ist es so, dass du eine Mindestanzahl an Streams haben musst. Also um genau zu sein, du hast, wenn du innerhalb von 12 Monaten musst du mindestens 1.000 Streams erreicht haben, dann kriegst du überhaupt Geld.
Und das macht die Einstiegshürde natürlich entsprechend, sorry, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Ähnliche Einstiegshürde gibt es ja auch bei YouTube. Also als ich angefangen habe, war das mit dem monetarisiert werden noch relativ einfach. Inzwischen muss man auch mindestens 1.000 Abonnenten haben, muss eine gewisse Anzahl an Minuten haben. Da ist man als Hörspielmacher noch ein bisschen im Vorteil, weil man sehr viele lange Videos hat. Die sorgen für die entsprechenden Spielminuten. Aber es ist nicht so einfach, den Einstieg zu finden. Und jetzt, wenn die Streaming-Plattformen das genauso machen, dann wird es wieder ein bisschen exklusiver, sagen wir es so.
Ich habe jetzt gerade hier die Liste mal auf. Und ich erweitere das mal, ich sag mal, von Anfang 2023 bis März 2024. Das sind so die letzten Zahlen, die ich abrufen kann. Alles, was jetzt noch im April oder Mai gewesen ist, kann ich hier halt noch nicht einsehen. Und jetzt gucken wir einfach mal mit dieser neuen Regelung, wie viele Streams ich überhaupt brauchen würde, um über diese 1.000 zu kommen. Für manche mag das sein, ja, ist ja ein Klacks, aber wenn du eben klein bist und noch nicht so bekannt bist, dann ist das halt wirklich ein Problem. Und jetzt haltet euch fest, mein Top-Album ist quasi Episode 1, Willkommen in der Hölle. So, das ist mein Top-Album und es hat insgesamt 1.132 Streams.
Ja.
Seit Januar 2023. Heißt also, das ist der einzige Track seit anderthalb Jahren knapp, mit dem ich Geld verdienen würde, weil das ist der einzige Track, der diese 1.000 Streams-Hürde knacken würde. Jetzt ist mein Kanal natürlich klein, das ist mir alles völlig bewusst, aber jetzt wird es mir noch schwieriger gemacht, weil das heißt, ab jetzt verdiene ich nämlich, weil ich glaube, diese Hürde gilt seit April, wenn ich mich richtig entsinne, heißt also alles, was da drunter ist, verdiene ich also gar nichts. Egal, ob das 900, 999 sind oder 800, ich kriege überhaupt nichts. Und ich kann dir der nächste, das ist auch Episode 2, Projekt Lazarus. Da bin ich bei 978 Streams. Verdient habe ich damit bis jetzt 4,64 Euro.
Mhm.
Auch auf diesen Zeitraum knapp anderthalb Jahre. Und das sind alles Sachen, die jetzt wegfallen würden. Ja, die Hürde ist klein, wenn man sagt, ja, 1.000 Streams, meine Güte, nee, ne? Ja, aber wie viele sind denn so groß von den Hörspielmachern, die wir kennen und die wir mit denen wir befreundet sind? Ne? Also wie viel haben die denn?
Es ist, ne, und vor allem, eines muss man natürlich auch bedenken, je mehr Hörspiele auf diesen Plattformen sind, desto mehr fragmentiert sich das nach unten. Das heißt, wenn du 5 Hörspiele hast, aber über die Plattform insgesamt gibt es 10.000, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du rein über die Suche gefunden wirst, natürlich extrem gering. Oder sie wird immer geringer, je mehr Inhalte auf der Plattform landen. Und dazu kommt noch eins. Und dann will ich es aber mit der Schwarzmalerei lassen, weil ich glaube, wir sollten die Folge definitiv auf einer positiven Note enden lassen. Haben wir das Problem, dass Algorithmen, und das müsst ihr euch auch immer wieder, egal wo diese Algorithmen zum Einsatz kommen, zum Problem werden, ist, du kriegst immer, oder diese Algorithmen sind normalerweise optimiert auf eben die Sachen, die besonders viel gehört werden. Das heißt, etwas, das besonders viel gehört wird, wird eher gefunden. Das heißt, dass sich dadurch natürlich auch es immer schwerer wird für alle anderen, auch gefunden zu werden. Und das führt eben dazu, dass auf YouTube gerne immer gesagt wird, ja, und jetzt mach die Glocke an und abonnier uns und werd Kanalabonnent, weil auf die Art und Weise kriegst du die Leute oder versuchen sie die Leute ein bisschen an den Kanal zu binden. Gut, mache ich auch. Bin ich nicht unschuldig.
Natürlich, ist einmal eins vom des YouTuber-Daseins.
Ne? Und kein jetzt Problem. Liken, kommentieren, ja. Abonnieren. Und
richtig. Naja, aber ich meine, ist ja auch völlig legitim, für die Zuschauer, die denen noch nicht folgen, einfach zu sagen, hör mal, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da.
Ja.
Lasst einen Kommentar da. Helft mir, dass ich vorne auf die Frontpage oder auf die Startpage komme oder auf die For You-Page komme, wie auch immer. Das unterstützt mich ein bisschen. Es kostet euch nichts. Es kostet euch eine Sekunde, auf den Like-Button zu klicken. Es kostet euch eine Sekunde, auf die Glocke zu drücken. Und es kostet euch vielleicht 10 Sekunden, einen kleinen Kommentar zu schreiben, wie hat mir gut gefallen oder hat mir nicht so gut gefallen, aber trotzdem lasse ich ein Like da. Bums aus. Fertig. Ne? Aber das hast du ja bei den Streaming-Diensten so ja nicht.
Du kannst.
Da hast du ja nur ein Produkt, was du droppen kannst. Du hast aber, und das könnte man auch noch erwähnen, beispielsweise eben auch noch speziell bei Spotify, da kann ich es euch erzählen, weil nur da habe ich es gemacht. Die haben ja auch so verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Sachen featuren kannst. Du kannst auf deiner Startseite, hast du die Möglichkeit, etwas über dich zu erzählen, dass die Leute sehen, was ist das überhaupt für ein Mensch, der da Hörspiele hochlädt. Dann hast du die Möglichkeit, Playlisten anzulegen, auch von anderen, die dir gefallen. Das heißt, auch da kannst du so ein bisschen netzwerken, sag ich mal. Also du kannst Leuten zeigen, was dir gefällt, dann matcht das vielleicht und die sagen, ach guck mal, der hört das gleiche wie ich, den finde ich super, dem folge ich. Ne? Und auch da gibt es eine Folgefunktion, es gibt auch, diese Feature-Funktion, dass du deinen Fans ein bestimmtes Album präsentierst, wie zum Beispiel auch, dass nächsten Monat kommt ein neues Album von Mortuum Kibus raus. Also solche Optionen hast du da auch, also man muss sich auch ein bisschen beschäftigen und investieren, also das ist kein Selbstläufer.
Es ist kein Selbstläufer und du kannst natürlich auch trotzdem, ich weiß nicht, müsste aber inzwischen oder immer noch möglich sein, Sachen auch bewerten. Das heißt zumindest einen Daumen geben. Das heißt, in dem Fall, und das würde ich sagen, nutzen wir jetzt, um den Spieß mal umzudrehen, weil wie gesagt, ich finde, es ist wichtig, darüber ernsthaft zu sprechen, aber wir sind keine verbitterten alten Herren und wir sind auch noch lange nicht an dem Punkt, dass wir irgendwas hinschmeißen oder aufgeben oder sonst irgendwas, sondern das Wichtige ist eben, zum einen, wir sitzen in dem ganzen Ding gemeinsam und zum anderen eben solche Sachen nach vorne tragen, wie zum Beispiel, wenn du ein Hörspiel entdeckst, auch vielleicht eins, das jetzt nicht von dem ganz großen Label ist und das gefällt dir, dann nutze deine Macht, indem du dir zum Beispiel einen Daumen nach oben gibst oder ein Like da lässt oder manchmal kann man auch Sachen kommentieren. Gerade wenn ihr das auf Amazon irgendwo seht und ihr habt das euch geholt oder im Stream gehört und dann schreibt doch eine kurze Bewertung, wie es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat. Ich sag euch ganz offen und ehrlich, das hilft den Machern dahinter ungemein, besser gesehen zu werden. Und das andere ist, zumindest aus meiner Sicht, dieses Community-Bilden. Also dieses Gemeinschafts... Deswegen, wir sitzen in dem Ganzen so ein bisschen zusammen, weil nicht nur, dass wir selber ja auch Hörer sind, sondern wir machen das ja mit den Hörern zusammen. Wir nehmen die Hörer mit auf unsere Reise hin, unsere Hörspiele zu machen. Und das ist natürlich auch eine große Chance. Das versuche ich ja nach wie vor mit Patreon und mit YouTube-Kanalmitgliedschaften. Freue mich da über jeden Unterstützer, bedanke mich auch bei jedem Unterstützer. Das sind vielleicht noch die Möglichkeiten, Live-Veranstaltungen. gibt es halt immer weniger. Machen ist auch immer schwerer. Ich habe ja Hörspiele zum Beispiel schon mal ins Kino gebracht. Das überlege ich, ob ich das nochmal probieren soll. Ist aber natürlich auch nicht ganz ohne, das kostendeckend zu machen.
Da wäre es viel einfacher, so wirklich zu sagen, man lädt es bei Spotify hoch, weil der Vorgang, der ist ja relativ simpel. Ne?
Ja.
Obwohl auch dazu vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich bin ja gerade dabei, die Creepy Tales hochzuladen. Und auch da sei gesagt, also ich habe mit allen, die daran beteiligt sind, habe ich gesprochen und ich habe mich vorher mit denen verabredet und habe gesagt, ist es für euch okay? Ich habe mir also von denen die Erlaubnis geholt, also ich mache hier nichts, ohne die anderen gefragt zu haben. Und alle haben mir gesagt, es ist völlig in Ordnung, dass ich die Sachen bei Spotify hochlade, weil die wissen genau, dass die Reichweite eben nicht so gigantisch groß ist, dass es da irgendwas gibt, was ich mit den Leuten teilen kann. Weil, wie gesagt, ich habe im Moment ist das ein absolutes Minusgeschäft. So, und das wird es auch erstmal bleiben. Und ich mache das, wie gesagt, ja auch nur, weil ich da Bock drauf habe. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was ich gar nicht, weil ich mal wissen wollte. Was ich mal weiß, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich mich so ernsthaft echauffiert, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich sagen wollte.
Was?
Wie schlimm ist das denn?
Passiert in den besten Familien. Ja. Aber. Nee,
ach, genau. Ich wollte Anekdote erzählen, ja. Wie doof das manchmal auch sein kann. und zwar gar nicht, also es gibt ja so ein paar Restriktionen, die man einfach einhalten muss. Es gibt ein Reglement, was man einhalten muss und es wird auch immer wieder mal geändert. Und allen voran ist für mich Apple immer der Grund, warum die sagen, das müssen wir ändern, sonst geht das bei Apple nicht durch. Das fängt damit an, wie du überhaupt das Hörspiel benennst. Wenn du einzelne Tracks hast, bei meinem Distributor ist es zum Beispiel so, ich kann keine so diese typisch generierten Tracknamen nehmen wie Track 1, Track 2, Track 3, sondern die müssen wirklich einfache, identifizierbare Namen haben, wie zum Beispiel der Anfang, das Ende und so weiter.
Der Mittelteil.
Und genau, und da geht's schon los. Also da frage ich mich, wenn du so ein Hörbuch hast mit irgendwie 50 Kapiteln oder 50 Tracks, dann wird's schon spaßig.
Ja.
Liegt aber vielleicht auch, es gibt ja auch noch andere Distributoren, die so ein bisschen personalisierter sind. Dann gibt es noch eine Hürde. Du hast ja auch das Hörspiel-Cover.
Ja.
Und das Hörspiel-Cover zum Beispiel, es darf keine Abweichung geben zu dem Titel. Wenn dein Titel zum Beispiel, dein Cover heißt das Hörspiel von Daniel, dann muss der Titel auch genauso heißen. Das Hörspiel von Daniel. Da darf nicht noch was anderes stehen. Oder manchmal denkt man sich, ja, ich will noch so einen Zusatz geben wie, ja, das ist ein Horrorhörspiel in Klammern oder so weiter. Und das führt einfach nur dazu, dass das Ding einfach nicht in die Shops geliefert wird, weil du die ganzen Regeln erstmal einhalten musst. Und mich persönlich hat das jetzt gerade Anfang des Jahres so dermaßen genervt, weil ich einfach diese Hörspiele nicht in die Shops bekommen habe, weil aus irgendeinem Grund es immer abgelehnt wurde. Und ich muss sagen, manchmal ist es wirklich so absolut random, willkürlich, weil ich hatte vorher ein Hörspiel hochgeladen, was genauso bezeichnet wurde. Beim zweiten Teil war es aber nicht mehr möglich. Das sind auch so Kleinigkeiten, die wirklich nerven. Man musste auch Zeit investieren und es ist also, wie gesagt, Hörspiele in den Stream zu bringen, kann einfach sein, muss aber nicht. Es kann frustrierend sein.
Ja. Pain.
Ich muss aber auch dazu sagen, ich freue mich immer, wenn ich auf Spotify gehe und ich sehe dann, du hast dann eben mal mehr als 2 monatliche Hörer da stehen. Ich freue mich dann über jeden Einzelnen, den ich sehe, wo ich, ach, guck mal, wieder einer, der das gehört hat. Und natürlich weiß ich auch, je mehr man hochlädt, desto größer ist deine Reichweite, desto mehr Streams kannst du machen. Also wenn du immer nur 2 Alben bei Spotify hast, dann ist es natürlich irgendwie Quatsch. Aber ich kann ja jetzt auch nicht jede Woche ein neues Hörspiel machen. Das funktioniert halt auch nicht.
Würden wir sicher gerne, aber
ja, würden schon.
Da blutet dann irgendwann das Hirn, wenn man das alles selber schreiben muss. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Nee. Ansonsten würde ich sagen, crowdsourcen wir das Thema doch mal. Das heißt, ihr da draußen, ich sage ja immer gerne einmal in der Sendung und ich sage es auch gerne heute wieder, Feedback, Fragen und mehr an podcast@ohrenbrecher.de. Aber ich habe mal eine Hausaufgabe für euch. Geht mal in euch. Wir haben ja doch ein paar Hörer da draußen. Wir sehen euch. Wir sehen, dass ihr diese Folge abruft. Das ist nicht alles nur Daniel und ich. Wir sehen, ihr hört diese Folgen. dann macht doch mal Folgendes. Geht mal in euch und überlegt euch, was würdet ihr oder wärt ihr denn bereit zu tun oder wäre für euch zumutbar oder was wäre euer Blickwinkel auf das Ding im Sinne von, wie ihr eben eure Lieblingshörspielmacher unterstützen würdet. Sollen wir Merch machen? Sollen wir das Ganze auf Schallplatte rausbringen? Schallplatte ist wieder groß im Kommen. Sagt's uns und lasst uns drüber sprechen und vielleicht können wir in ein paar Folgen auch den einen oder anderen von euch vorlesen oder so. Würde mich freuen, wenn wir da nochmal ein Check-in machen können, weil ich glaube, das Thema ist wichtig, es bewegt uns und am Ende wollen wir ja, dass es weitergeht.
Ich hatte jetzt das Gefühl, du hast das Ende der Episode eingeleitet.
Entschuldigung.
Ist das richtig?
Ja, wir sind über unsere Zeit hinweg und ich bin letztlich ermahnt worden. Eine halbe Stunde, das ist schon ganz schön lang, euer Podcast. Und wir sind drüber. Wir sind schon drüber.
Shame on us.
Ja. Es ist alles Daniels Schuld. Es ist alles dein.
Ja, nehme ich gerne auf mich. Beschwerdebriefe gerne an mich. Alles klar.
Oder an.
Ja, dann, genau. Solange wir noch lachen können, würde ich sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir hören und wir sehen uns in der nächsten Episode bei YouTube, bei Instagram oder sonst wo. Haut rein.
Haut rein. Hasta luego. Ciao.
Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino.